Und ich lese euch mal vor, was da steht zum Titel, den ich zusammengefasst habe über den ersten Versen. Eigentlich bleibe ich praktisch nur am ersten Vers hängen. Der Berufung würdig leben steht in der Neues Leben Bibel folgender Text. Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Dieser Epheserbrief, der ist an dem Punkt, an einem neuen Start. Das ist typisch Paulus, was geschieht. Er macht das in all seinen Briefen. Er führt relativ viel Theologie ein. Und dann kommt er dazu, dass er automatisch sagt, so, und jetzt muss es Leben bekommen. Jetzt muss es praktisch werden. Das muss Auswirkungen haben. Vielleicht warst du die ersten drei Kapitel nicht anwesend. Deshalb möchte ich da nochmal sagen, dass Paulus Theologie brachte, Lehre brachte, Erkenntnis brachte, die vor allem gezeigt hat, wie Gott gewirkt hat an uns Menschen. Wie er erwählt hat, wie er erlöst hat, wie er berufen hat, wie er versiegelt hat, wie er mit Kraft, mit Pracht und Herrlichkeit seine Kinder erfüllt hat und eine Gemeinde, ein Tempel, sein Zuhause geschaffen hat damit. Paulus lehrt die ersten drei Kapitel über die Stellung, die wir haben. Und jetzt ist es mal genug. Jetzt muss es praktisch werden. Und es ist völlig logisch, wenn wir diese Theologie angenommen haben, wenn wir das glauben, muss das irgendwelche Auswirkungen haben. Und aus all dem geoffenbarten geistlichen Reichtum heraus, sagt Paulus eigentlich, und jetzt muss eine Angleichung an diese Wahrheit kommen in eurem Leben, von der Theorie zur Praxis. Darum lautet sein erster Satz, er deutet immer noch darauf hin, dass er gefangen ist für den Herrn und nicht Gefangener der Römer ist. Fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eure Berufung würdig ist. Ich weiß nicht, ob wir noch alle etwas mit dem Wort würdig anfangen können. Würde. Wie sagt man dem? Präposition. Ist nicht gemeint damit. Eine Würde oder eine Berufung sind nicht unbedingt Worte. Man hört sie viel in der Kirche, aber man verbindet vielleicht nicht immer dasselbe damit oder versteht es vielleicht gar nicht genau. Darum habe ich mir gesagt, ich muss erklären, was ist eigentlich gemeint mit Würde. Wenn ich Wikipedia auftue und auch google wie Anina, ist gar nicht so schlecht zu googeln, man muss nur einen Doppelfilter haben, einen Filter vor Viren, seltsamen Leerbakterien und so weiter und einen Innenfilter, was man genauer anschaut und was nicht. Aber wenn ich Würde in Wikipedia google, dann steht dort zur Würde folgende Erklärung. Ein Achtung gebietender Wert, der einem Menschen innewohnt und die ihm deswegen zukommende Bedeutung. Komma. Die menschliche persönliche Würde, das Bewusstsein des eigenen Wertes und dadurch bestimmte Haltung. Also es heißt, Würde leitet sich davon ab, welchen Wert man etwas gibt. Welchen Wert man einem Menschen gibt. Ihr kennt die UNO-Resolution, die sagt, oder die UNO Charta, wie auch immer diese Gesetze heißen. Ich glaube, das erste ist sogar, die Würde des Menschen ist unantastbar, oder? Das heißt, der Wert des Menschen ist unantastbar. Nur, wie definiert sich der Wert eines Menschen? Was meinen die in der UNO damit? Wie viel Wert ist ein Menschenleben? Und wenn ich das anschaue, wie leicht Leute verkauft, versklavt, umgebracht werden, scheint mir der Wert des Menschen nicht wirklich hoch zu sein. Aber die Würde ist die Achtung, der Achtung gebietende Wert eines Menschen. Und Berufung bedeutet, da nehme ich nur das biblische Beispiel, ihr kennt das Wort, ihr wisst, Mose war berufen, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Ihr wisst, dass David berufen war, König zu sein. Ihr wisst, dass Paulus die Berufung hatte, die gewaltigen theologischen Offenbarungen Gottes den Menschen damals zu offenbaren, weiterzugeben und zu erklären. Das sind so Berufungen, die wir im klassischen Sinne kennen. Oder die Berufung zum Missionar. Oder die Berufung in den Dienst der Prophetie. Oder was weiß ich für Berufung. Diese Berufungen kennen wir, also den Ruf Gottes zum Herz eines Menschen, der den hört für einen besonderen Auftrag. Aber es gibt eine Berufung, von der spricht Paulus, die uns alle angeht, die keine Spezialberufung ist, sondern die Berufung, die Paulus hier meint, ist die, die über uns aussagt, ihr seid herausgerufen aus der Welt. Das ist die Bedeutung von Berufung bei Gott. Ein herausgerufen werden und beiseite gestellt werden für Gott alleine. Für seinen Sinn, sein Ziel und seinen Zweck. Für etwas herausgerufen sein von Gott. Und von beidem, von Würde und Berufung, hat Paulus die ersten drei Kapitel die ganze Zeit geredet. So, wenn man diese Dinge im Kopf hat, dann weiß man, was er meint damit. Im Epheserbrief heißt es zum Beispiel, aus Liebe hat Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Was ist deine Würde? Das ist der Wert, den Gott dir verliehen hat in seiner Gnade und Liebe zu dir. Was sagt Paulus die ersten drei Kapitel? Du bist herrlich. Du bist erfüllt von der Fülle Jesu. Du bist voll von Kraft. Du bist Kind. Du bist Haus Gottes. Du bist Tempel Gottes. Das ist dein Stand. Das ist dein Wert, den du hast. Das ist die Würde von dir, die du trägst. Ich bin Haus Gottes. Yeah! Come on! Wow, ich bin geputzt, gereinigt, freigemacht. Das ist mein Wert. Heilig, schuldlos, erlöst, versiegelter Erbe, Kind Gottes. Bam! Wir sollten das üben. Das nicht... Vorsichtig, das nicht zu ehren, das nicht zu feiern, das nicht von ganzem Herzen zu packen, bedeutet das Werk von Gott und die Wahl Gottes und die Berufung Gottes mit Füßen zu treten. Das ist kein Stolz, das ist unser Stand, das ist unsere Würde, die Gott uns mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat. Das ist Demut, zu sagen, ja, danke, Amen, das glaube ich, das nehme ich an. Das ist wahre Demut. Und was ist deine Berufung? Wir sind zum Beispiel laut der Bibel, jetzt bin ich da zu langsam gewesen, wir sind laut der Bibel aus der Finsternis zum Licht berufen worden. Dann sind wir herausgerufen vom Tod ins Leben. Wir sind berufen fürs Licht, wir sind berufen fürs Leben. Wir sind berufen von einer geistlichen Waisenkindschaft und Gottlosigkeit zur Gotteskindschaft, zur Sohnschaft, zur Tochterschaft vom Allerhöchsten. Wir sind berufen, Adoptierte Gottes zu sein. Ebenso ist uns eine Berufung gegeben, das Reich Gottes sichtbar zu machen als sein Leib. Und es gibt keine höhere Berufung. Für uns alle ist das dieselbe. Nichts ist heiliger und einzigartiger. Keine Berufung, die es sonst gibt. Also fasse ich zusammen meine Erklärung. Was Paulus sagen möchte, ist, jeder von euch ist von Gott selbst zur ewigen, heiligen Gemeinschaft mit ihm für alle Ewigkeit erwählt und berufen worden und darum von unschätzbarem Wert, Pracht und Schönheit lebt entsprechend dieser Tatsache. Wie lebt man würdig dieser Berufung? Ich dachte immer zuerst, aufgrund meiner Prägung, meiner Erziehung und unserer Landeskultur, dachte ich auch aufgrund von dem, was mir die anderen Christen, als ich frisch geboren war, durch den Heiligen Geist, was mir die anderen Christen immer sagten. Ich dachte immer, ja, okay, ich muss mich richtig benehmen jetzt. Und richtig heißt christlich. Was auch immer das bedeutet hat. Das war nicht immer alles biblisch, was man mir beibringen wollte. Sondern es war jeweils gemeindetypisch oder bewegungstypisch. Ich habe immer gedacht, okay, also lange Zeit habe ich gedacht, das Richtige sagen, das Richtige tun und das Richtige denken, das kam dann immer am Schluss. Da komme ich noch darauf zurück. Ich dachte, okay, das ist eine Anpassung an neue Gesetze und neue Regeln. Du darfst nicht fluchen. Du schaust keine Filme, wo Menschen geköpft werden. Du musst immer beten vor dem Essen. Du darfst nicht böse sein auf einen anderen Christen. Du musst die lieben, die Geschwister, die dich mit Mundgeruch und Spucke bewerfen, wenn du mit ihnen ein kleines persönliches Gespräch hast. Ich dachte wirklich jahrelang, das hat damit zu tun, was ich nicht mehr darf und tun sollte. Aber in all den Jahren, denen ich mit Jesus unterwegs bin, bin ich mehr denn je überzeugt, seit dem Punkt, dass mir das aufgegangen ist, dass Paulus das nicht zuerst gemeint hat. Das hat er nicht gemeint. Sonst könnten wir gleich wieder Juden werden und uns beschneiden lassen und Pharisäer sein. Denn genau das hat er an den Pharisäern, den Frommen, die all die Gesetze eingehalten haben, aber Gott nicht wirklich im Herzen hatten, kritisiert. Die neuen Regeln und Verhaltensweisen, das kannst du alles antrainieren. Das ist nicht zuerst gemeint. Und mit viel Willenskraft können wir uns anpassen. Was nicht klappt, kann man dann auch gut verbergen voreinander, weil man sich ja nicht in die Karten schauen lassen muss, oder? Man kann ja auch eine Rolle spielen. Aber es geht darum, einen Lebensstil, eine Haltung, von der Paulus spricht, die nur echt ist und die nur auf Dauer überlebbar und umsetzbar ist, wenn sie vom Herzen her getragen wird. Du kannst lernen, wie eine Prinzessin zu reden und zu essen und zu gehen oder so. Oder gut, Königin Elisabeth geht eher ein wenig so, aber du siehst dir die Würde an und sie ist schön und sie streckt den Finger schön ab im richtigen Moment und sie kann dir eine Languste schön teilen mit dem Messer, kriege ich nicht fertig. Du kannst reden, essen, gehen lernen, du kannst in die Limousinen einsteigen, die du als Königin hast, aber du kannst im Herzen tatsächlich Bettler bleiben. Und das, glaube ich, ist sogar unter Christen der Fall. Wir können uns dermaßen gut anpassen und benehmen, wie man sich benehmen soll in der Gemeinde. Aber im Herzen kenne ich meinen Wert immer noch nicht. Wenn wir dem nachkommen wollen, was Paulus dann im Anschluss sagt, wir zerbrechen daran, wenn das nicht in unseren Herzen leben kann und geboren wird daraus. Wenn er sagt, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Ich weiß, Leute, ich bin schwer zu ertragen manchmal. Aber dann noch voller Liebe mich zu ertragen. Darf ich dich fragen, liebst du mich von ganzem Herzen? Darf ich mal Paulus' Text einfach umkehren und anwenden auf mich? Wenn ich so unerträglich schwierig bin manchmal, liebst du mich von ganzem Herzen? Das geht nicht mit Training. Wenn er sagt, bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Dann muss das vom Herzen kommen. Dann darf das nicht antrainiert sein, sonst ist es Heuchelei. Es ist Selbstbetrug. Und ich sehe diese eindeutige Verbindung. Für mich ist es ganz klar von meiner Würde, meiner Identität, meinem Denken zum Lebensstil. Ich sehe diese Verbindung. Paulus macht das deutlich, als er sagt, wir müssen verwurzelt sein in der Liebe Jesu, verwurzelt sein in der Erkenntnis der Herrlichkeit, die wir haben aus Gott. Weil dieses Verwurzeltsein uns die Würde gibt. Weil das unser Benehmen prägt. Kolosser 3,12 heißt es, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Damit beginnt der Satz, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Das muss uns zuerst bewusst sein. Herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch Christus euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. So, das, bei Paulus beginnt es immer dort in der Identität, in meiner Identität. Und ich habe mich gefragt, warum soll ich Güte, Demut, Sanftmut anziehen in einer Welt voller Ich-AGs, wo ich ums Überleben kämpfen muss und ständig betrogen, belogen und gedemütigt und manipuliert werde? Warum? Weil ich auserwählt bin. Nicht, weil ich Christ bin und das deshalb tun sollte, sondern weil ich auserwählt bin, weil ich berufen bin vom Vater im Himmel. Merken wir, wie das vom Denken her geht, vom Bewusstsein unseres Standes. Darum sagt Paulus in Römer 12, 1 auch und 2, dass das Denken erneuert werden muss, das Denken muss angepasst werden. Und in Epheser 4, Vers 22, 23 und 24 sagt er folgendes, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werden im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Habt ihr schon mal versucht, den neuen Menschen anzuziehen? Hat jemand einen Kleiderschrank, wo Kleider drin stehen, neuer Mensch? Und da ist sein Hemd, so mit Spezialfarbe oder niemand, oder? Und das hat Paulus nicht gemeint. Wir haben alle einen Schrank bekommen von Gott in unserem Schlafzimmer, wo wir einfach immer dieselben Kleider rausnehmen. Paulus meint, es geht um dein Denken. Du ziehst diese Würde und diese Berufung an, indem du glaubst und denkst entsprechend. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, wir sollten das üben. Wir sollten das üben, dass unser Denken erfüllt wird von dem Stand, den wir haben, damit die Würde, die wir haben, uns total erfüllt. Damit unser Herz voll ist von dieser Würde. Weil wenn wir das erkannt haben, erkennen wir auch die Würde des anderen an. Und dann geht das mit der Liebe und mit der Demut und mit der Geduld viel besser. Das ist ein intensiver Prozess, das ist eine riesen Herausforderung, das weiß ich. Aber es ist zentral. Es ist absolut biblisch zentral. Lasst mich aus der Neurowissenschaft etwas weitergeben. Ich habe da ein total bedrohliches Bild. Es geht ums Denken. Unser Gehirn funktioniert so, dass man sich vorstellen kann, wie auf dem Bild gezeigt, dass es dicke und dünnere Verknüpfungen, Nervenbahnen gibt, die sogenannte Gedanken miteinander verbinden. Da, du kannst dir den ersten Gedanken vorstellen, ein fettes Stück Käse, so ein großer Käse, und eine heiße Kugel, feurig heiß, fällt hinein. Das ist ein Gedanke, der sich einen Weg bahnt durch dein Gehirn. Und diese Strecke, die er reinschmilzt, ist dann dieser Gedankenweg, der das erste Mal in das Gehirn hineingebrannt wurde. Diesen Gedanken, den man aufnimmt, diese Idee oder diese Denkweise oder diesen Wert oder diese Kultur. Das ist zuerst ein dünner Weg. Je öfter das aber auf diesem Weg gefahren wird, gedanklich, desto verbreiterter wird dieser Weg. Wir Menschen sind stinkend faul in der Denkweise. Wir denken tatsächlich immer am bequemsten. Das Gehirn ist so ausgerichtet, dass es am wenigsten Energie verbrauchen möchte. Deshalb sucht es sich immer den einfachsten Weg, die vorhandenen Verknüpfungen, das heißt Gewohnheiten. Gewohnheiten zu denken werden ausgebaut zu 4-, 6-, 8-spurigen Gedankenautobahnen. Das Gehirn muss angestrengt werden, neue Dinge miteinander zu verknüpfen. So, wenn ich euch frage, was ist der kürzeste Weg nach Zürich, bekäme ich wahrscheinlich ein paar interessante Antworten. Wahrscheinlich würden die meisten übereinstimmen, wo der Weg durchgeht. Und keine würde letztlich stimmen. Also wo geht der kürzeste Weg nach Zürich durch? Autobahn, Brütiseller Kreuz? Hä? S5? Wir haben eine Roadmap im Kopf, die aufgrund unserer Erfahrung besteht. Wir suchen keinen neuen Weg. Hat irgendjemand von euch gerade sich einen neuen Weg überlegt? Jeder hat überlegt, welche Wege bin ich schon gefahren? Wie schnell waren sie? Der kürzeste Weg ist ein Loch in den Boden bohren, einen Tunnel graben, direkt nach Zürich, in die Mitte der Stadt hinein. Es gibt keinen kürzeren. Kannst du die Autobahn vergessen? Die S5 auch? Sehr gut, ich rege eure Gedanken an. Das Gehirn funktioniert so, dass es die gewohnten Gedankenwege geht. Weil es am wenigsten Energie verbraucht, weil diese Wege bekannt sind, weil diese Wege ausgebaut sind. So kann es sein, dass wenn du heute Morgen in die Kirche gekommen bist und jemand hat dich nicht gegrüßt, du gedacht hast, der mag mich nicht. Das ist der kürzeste Weg. Vielleicht bist du so geprägt, ich bin es ja nicht wert. Oder, ja. Dabei gibt es ein Dutzend Gründe, warum jemand dir vielleicht nicht heute Morgen Grüezi gesagt hat, die gar nichts damit zu tun haben. Aber wir denken die gewohnten, kürzesten Wege, die am wenigsten Energie verbrauchen. Das sind unsere fetten Gehirnautobahnen am Denken. Der schnellste Rückschluss, weil unser Gehirn faul ist. Um meinen Verstand zu erneuern, ist absolut notwendig in diesem Bereich dieser geistlichen Wahrheit, welche Würde und welche Berufung wir haben. Das sind ganz neue Denkweisen, wo wir uns darüber Gedanken machen müssen. Was denke ich normalerweise? Welche Gedanken gehen mir normalerweise durch den Kopf? Und dann müssen wir die vergleichen mit der Theologie von Paulus und müssen entdecken, wo ist das einfach nicht wahr? Herr, schenk mir eine neue Datenautobahn da drin. Ich passe mich dein Denken an. Ich bin würdig. Ich bin würdig. Ich bin berufen. Ich bin bestimmt dazu, dein Licht zu haben, dein Licht zu tragen, dein Licht weiterzugeben, Menschen Hände aufzulegen, dass sie gesund werden, Menschen aus dem Tod herauszurufen, Menschen zu lieben, Menschen zu dienen. Ich bin dazu berufen, mit meinem Gebet meine Welt zu verändern. Diese Verknüpfungen müssen wir lernen zu tun, weil wie wollen wir sonst voller Hoffnung und Frieden und Freude und Kraft sein? Ein letztes Beispiel. Was passiert, wenn wir 3 Stunden am Tag die Nachrichten schauen und nur 3 Minuten in der Bibel lesen? Was? Brexit? Okay. Offensichtlich hat sich der Brexit eine fette Autobahn in deinen Gedanken sich. Drei Stunden am Tag Nachrichten gegenüber 3 Minuten Bibellese. Was wird uns prägen? Ich behaupte jetzt mal spontan. Angst, Sorge, Hoffnungslosigkeit, Verwirrtheit. Hingegen die Bibel stärkt uns, ermutigt uns, baut uns auf, zeigt uns die Lösung, gibt Hoffnung, baut Frieden auf. Diese Autobahn in deinem Denken, die du fütterst, wird die sein, wo am schnellsten die Gedanken durchschießen. Es wird das Erste sein, das dir in den Sinn kommt. Und ich glaube, Würde und Berufung dementsprechend zu leben können, so wie es Gott meint, funktioniert nur, wenn ich mein Denken daran angepasst habe. Damit es flutscht. Und nicht immer ich zuerst überlegen muss, oh, wer bin ich? Darf ich das? Kann ich das? Soll ich das? Nicht immer zuerst eine halbe Stunde Worship brauche, bevor ich den Mut habe, für etwas Besonderes zu beten. Damit wir unseren Verstand erneuern, unsere Würde und Berufung erkennen, die uns verliehen wurde, dazu müssen wir uns damit füllen lassen, was Gott über uns sagt und unsere Identität prägt, damit wir natürlich anfangen, entsprechend zu handeln. Wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Wenn du voll der Würde bist und der Berufung, wirst du entsprechend reden und handeln. Das ist eine logische Konsequenz. Ich wünsche euch viel Segen dazu. Amen. Ich möchte mit euch beten. Ich liebe es, für euch zu beten. Oh Vater, ich danke dir von Herzen für diese Würde, die du uns verliehen hast. Dass wir Heilige sind. Dass wir Herausgerufene sind von der Finsternis ins Licht. Vom Tod ins Leben. Keiner von uns hat es verdient. Du hast erwählt, weil du liebst. Danke für die Würde, die ich habe. Danke für die Würde, die jeder hier in diesem Raum hat. Und danke, dass deine Geschöpfe, die dich noch nicht kennen, auch diese heilige Würde haben, dass sie ein Gedanke von dir sind. Und dass sie eigentlich berufen sind zur selben Würde, die auch wir empfangen haben. Ich bitte dich, hilf uns, Herr, unser Denken prägen zu lassen von dir, von deiner Wahrheit, damit unser Handeln dem entspricht, wer wir sind und wozu wir berufen wurden. Und ich bete für euch alle in Jesu Namen, der Heilige Geist möge es in euren Herzen hineinschreiben, verwurzeln, verankern, einbetonieren, zementieren und möge euch Gnade geben, dem Feind zu widerstehen, wenn er eure Würde besudeln möchte und eure Berufung euch rauben möchte. Er soll auf Granit beißen in der Zukunft. In Jesu Namen. Amen.